Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Ja, er hätte lieber zu Hause bleiben sollen. Aber er wollte nicht. Als Mann mit Rang und Namen, weit über die Grenzen seines Landes bekannt, fiel es ihm schwer, Nein zu sagen. Diese Einladung, die schien so was Besonderes zu sein, und dieses Angebot, diese Kundschaft, dieser Auftrag, das hat es ihm angetan. Hier abzusagen, ein klares Nein zu sagen, das fiel ihm am Ende schwer. Und so hat er sich entschieden. Er hat sich entschieden. Es war seine Entscheidung. Er ist gegangen. Er ging mit. Natürlich, so schnell ist es ja nicht gegangen. Die erste Einladung, die hatte er abgelehnt. Da hatte er ganz klar Nein gesagt. Das war, als die Boten von Balak kamen. Balak, der König der Moabiter. Balak. Zu dieser Zeit waren die Moabiter und die Midianiter eng befreundet. Da kamen also diese Boten mit dem Auftrag zu ihm und sagten: Komm doch und verfluche mir dieses Volk, das da aus Ägypten gekommen ist. Oh, Balak, ihm war bange, er hatte Angst, große Angst. Er hatte einiges von diesem Volk gehört, von diesem großen Volk. Er hatte davon gehört, dass sie aus Ägypten ausgezogen sind. Er hat davon gehört, dass sie vor diesem Schilfmeer standen. Und dann hinter ihnen die Elitearmee der Ägypter, hat sich das Meer aufgetan. Trockenen Fußes konnten sie hindurch. Und hinter ihnen sind die Ägypter alle ertrunken. Er hat davon gehört. Er hat auch davon gehört, ja, er hat es gesehen, weil dort, wo die Israeliten jetzt lagern vor den Grenzen seines Landes, dort lebten einst die Amoriter. Die Amoriter hatten es den Moabitern weggenommen. Und jetzt kamen die Israeliten und hatten die Amoriter geschlagen und vertrieben. Und jetzt lagerten sich die Israeliten genau dort vor den Grenzen von Moab. Würden sie jetzt nicht auch dasselbe mit Moab tun? Sie angreifen und sie schlagen? Davor fürchtete sich Balak. Und diese Angst brachte ihn dahin, dass er den besten Mann brauchte, um genau das zu verhindern, den Bileam. Tragisch ist eigentlich in dieser Geschichte, dass Balak sich hätte gar nicht fürchten müssen. Gott hatte nämlich dem Volk Israel ganz klar gesagt, dass sie Moab keinen Schaden tun sollen, weil sie miteinander verwandt sind. Edom übrigens auch. Aber Balak kennt ja Gott nicht. Und Balak kennt Gottes Wort nicht. Wohl dem, der Gott und sein Wort kennt. Der braucht sich nicht zu fürchten, schon gar nicht vor Dingen, die nicht passieren werden. Denn Gott hat einen Plan. Gott hat alles unter Kontrolle. Gott hat schon vorgesorgt. Gott hat weit hinausgeschaut. Er wird ausrichten, was in seinem Wort verspricht. Außerdem sagt man doch, wer Gott in rechter Weise fürchtet, der braucht doch niemanden und nichts weiter zu fürchten. Aber Balak kennt Gott nicht, er kennt sein Wort nicht. Er hat Angst vor etwas, was ja gar nicht passieren soll, weil Gott ja Israel gesagt hat, Moab sollen sie keinen Schaden tun. Und drum bringt ihn diese Angst dahin, eine Entscheidung zu treffen. Er glaubt an die Wirkung von Fluch und Segen. Und dafür braucht er den besten Mann, den er bekommen kann. Den Bileam. Wir sind in Numeri, in 4. Mose, Kapitel 22. Da machten sich die Boten von Balak auf den Weg zum Bileam. Eine weite Reise lag hinter ihnen. Und sie kommen dort in Vers 6 mit dieser Einladung. Ja, nun komm doch und verfluche mir dieses Volk. Es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Lande treiben. Denn ich weiß, 4. Mose 22, Vers 6, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet. Wen du verfluchst, der ist verflucht. Bileam kann segnen. Bileam kann verfluchen. Kommt es das nicht bekannt vor, dieses, wen du segnest, ist gesegnet, wen du fluchst, der ist verflucht? So ähnlich klingt es bei Abraham, nur ein wenig umgekehrt. Da heißt es nicht, Abraham, wen du segnest, sondern ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Es geht von Gott aus. Und hier, dieser Bileam. Oh, sie kommen und stehen dort, sie stehen dort vor dem Bileam. Und wie antwortet Bileam auf diese Einladung? Oh, Bileam sagt ganz klar, Vers 8, ich muss erst meinen Gott fragen. Er nimmt also dieses Angebot nicht einfach an. Er sagt zu diesem Auftrag nicht einfach ja. Er sagt ganz klar zu dieser Kundschaft, die da vor seinem Haus stehen, ich muss erst mal eine Nacht drüber schlafen. Ich muss erst mal drüber beten. Ich muss erst mal meinen Gott fragen. Und erst wenn der grünes Licht gibt, erst wenn da grünes Licht kommt, bin ich bereit zu gehen. Und so macht er das. Er geht ins Bett und Gott begegnet ihm. Er ist tatsächlich jemand, der mit Gott in einer direkten Verbindung steht. Ja, er ist tatsächlich jemand, der das tun will, was Gott ihm sagt. Er fragt seinen Gott und Gott antwortet ihm. Es ist interessant, wie dieser Dialog hier aufgeführt wird, dass nämlich Gott es ist, der Bileam fragt, was sind denn das für Leute, die da bei dir sind? Muss Gott sowas fragen? Weiß Gott das nicht sowieso? Warum fragt er dann? Ja, er will den Bileam mal so ein bisschen kitzeln. Du Bileam, worum geht's denn da? Was steht denn auf dem Spiel? Hast du wirklich schon drüber nachgedacht? Habe ich dir nicht auch einen gesunden Menschenverstand gegeben, den du auch gebrauchen kannst, um darüber nachzudenken, ob das, was jetzt da vor dir liegt, wirklich angemessen ist, gut ist? Hast du nicht auch schon ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Weisheit, die du auch mit einfließen lassen kannst? Oder brauchst du immer wieder Zeichen und Wunder? Immer wieder mal so fragen und einfach mal die Bibel öffnen und der erste Text, der da steht, das ist die Antwort. Und er ging hin und hängte sich. Das ist die Antwort? Aber Gott fragt ihn und er gibt ihm die Antwort ganz ausführlich, was das für Leute sind. Er sagt ihm von diesem Auftrag und Gott sagt ihm hier ganz klar in Vers 12, was er tun und was er lassen soll. Vers 12, gehe nicht mit ihnen, verfluche das Volk nicht, denn es ist gesegnet. Na sowas. Vers 13, steht Bileam am nächsten Morgen auf und sagt zu diesen Boten, die von Bala gekommen sind, Vers 13, geht hin in euer Land, denn der Herr hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen. Der Herr hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen. In manchen Bibeln wird das ein bisschen anders formuliert. Ich habe ja die Schlachterbibel. In der Lutherbibel heißt es ganz klar, der Herr erlaubt es mir nicht. Das ist schon tragisch. Wenn ihr mal schauen wollt auf einer Karte, vielleicht habt ihr in einer Bibel eine Karte. Diese Bileam lebte in Petor. Das ist dort in Mesopotamien. Moab liegt im Süden. Das ist ungefähr eine Strecke von 600 Kilometern. Jetzt hatten diese, und so weit ist der Bileam bekannt, okay? Jetzt hatten also diese Boten ihre Sachen gepackt, sich von ihren Familien verabschiedet, ihre Kamele bereit gemacht. Damals ist man ja nicht mit dem Auto unterwegs gewesen, das muss erst noch erfunden werden. Und mit Kamelen eine solche Strecke zurückzulegen, das war schon nicht so einfach. Unterwegs musste man damit rechnen, dass man vielleicht auch überfallen wird, nachts unter freiem Himmel oder in Zelten schlafen. das war keine einfache Dienstreise, so wie man sie heute unternimmt, mit einem Zug oder mit einem Flugzeug und solchen Sachen. Die waren mindestens 2-3 Wochen, vielleicht sogar einen Monat unterwegs. Und jetzt kommen sie zu Bileam, übernachten dort, und er sagt zu ihnen: Erlaubnis verweigert, ich darf nicht. Na gut, sie müssen ihre Sachen packen. Gehen wieder nach Hause. Nach einigen Wochen kommen sie bei dem Balak an. Und dort in Vers 14 bringen sie die Botschaft. Und was ist ihre Botschaft? Bileam weigert sich. Bileam weigert sich, mit uns zu ziehen. Erlaubnis verweigert. Wisst ihr, wie das klingt? Die Schule ist aus und Klein Tom geht nach Haus. Trifft ihm unterwegs sein Klassenkamerad Lothar. Sagt zu ihm: Hey du, kommst du noch mit Fußball spielen? Tom spielt gerne Fußball, Lothar natürlich auch. Aber Tom weiß, ich muss erst meine Eltern fragen. Gut ausgerüstet mit Smartphone ruft er die Mama an, weil er weiß, Mama ist ein bisschen weicher, vielleicht kriegt er sie rum, okay? Mama, und dann geht das hin und her und aha, aha, aha. Und dann, der Lothar wartet schon. Und? Er wird es wahrscheinlich nicht so formulieren wie der Bileam, ja? Erlaubnis verweigert, aber irgendwie klingt das so, oder? Ich würde ja gerne, aber ich darf nicht. Von mir aus gerne, aber gib mir bloß nicht die Schuld. Ein anderer ist schuld. Meine Eltern, die verbieten es mir. Gott, der verbietet mir jetzt den Spaß. Der verbietet mir das Schöne. Wenn es nach mir ginge, würde ich es gerne machen. Erlaubnis verweigert. So klingt die Antwort von Bileam. Ich meine, wird jetzt der Lothar, ja, wird er so schnell aufgeben nach einer solchen Antwort? Wenn er mitbekommen hat, dass ja der Tom gerne möchte, und weil er auch weiß, dass er so gerne spielt, wird nun der Balak aufgeben nach einer solchen Antwort? Der Bileam weigert sich. Er braucht doch den Bileam. Er setzt doch alles auf diese eine Karte. In seinem eigenen Reich, in seinem eigenen Königreich hat er halt niemanden, dem er diesen Auftrag geben kann. Er investiert extra und holt jemanden von so weit her, um das hinzubekommen, was er sich erhofft. Oh ja, natürlich glaubt der Balak ja nicht an denselben Gott wie Bileam. Auf der anderen Seite hat auch der Bileam ein klares Wort vom Gott bekommen. War doch eindeutig. Klar und deutlich, dass Gott gesagt hat: Nein, mach das nicht. Gehe nicht. Das Volk ist gesegnet. Die Sache ist entschieden. Du brauchst das nicht. Vielleicht haben die Boten aber auch noch etwas mitbekommen. Nicht nur die Worte, die er da sagt: Der Herr hat mir die Erlaubnis verweigert. Ich würde ja gerne, aber ich darf nicht. Vielleicht haben sie auch gesehen, wohin Bileams Augen gewandert sind, als sie kamen. Denn sie kamen nicht mit leeren Händen. In Vers 7 wird uns verraten, dass sie etwas in ihren Händen tragen. Den Wahrsagerlohn. Und diesen Wahrsagerlohn hier in Vers 7, den sie in ihren Händen tragen, den hätte Bileam gerne in seinen Händen. Bileam fängt an zu schwanken. Bileam schwankt auf beiden Seiten. Auf der einen Seite möchte er ein Prophet des Herrn sein und tun und lassen, was der Herr sagt. Er möchte aber auch den Profit haben, den Lohn, die Ehre, die Anerkennung, den Ruhm, den Namen, das Ansehen, diese Welt. Er will beides. Und er steckt mitten in einer Versuchung. Schauen wir uns noch ein bisschen diese Antwort an, dieses, ich würde ja gerne, wenn es nicht ja verboten wäre, die Erlaubnis ist verweigert. Ist Gott so, dass er uns den Spaß verbietet? Ist Gott so, dass sein Wille uns ja nur eingrenzt in unsere Freiheit, sodass wir jetzt nicht mehr tun und lassen dürfen, was wir wollen? Was sind denn das für Eltern, die ihren Kindern das Fußballspiel verweigern? Hier geht es ja nicht ums Fußballspielen. Tom kann ja jederzeit spielen. Aber wenn seine Mutter jetzt hier in diesem Moment ihn bittet, gleich nach Hause zu kommen und vielleicht etwas gestresst ist und ihm nicht ausführlich erklären kann, warum das gerade jetzt an diesem Tag nach der Schule wichtig ist, gleich nach Hause zu kommen und er sich dann anders entscheidet. Auch wenn der Biliam vielleicht nicht alles versteht, warum das jetzt nicht gut ist, für ihn da mitzugehen und dieses Nein von Gott nicht nachvollziehen kann, obwohl es klar und deutlich ist, zeigt es doch am Ende unterm Strich, dass es um die Beziehung geht. Es ist eine Sache des Vertrauens. Vertrauen ist wie eine kleine Pflanze, die muss wachsen. Wenn es dann mal zu einer größeren Pflanze geworden ist, zu einem Baum, dann kannst du es nicht mehr so leicht zertreten. Aber ist es noch eine kleine Pflanze, dann kannst du es ganz schnell wieder kaputt machen. Thema Erziehung ist jetzt hier nur ein Randthema. Aber es kann passieren, im Umgang mit den Kindern, dass Vertrauen kaputt geht. Sind denn die Kinder noch bereit, auf das zu hören, was die Eltern sagen? Kennt Biliam seinen Gott gut genug, sodass er das Nein von Gott auch als Nein versteht und sich jetzt nicht die Zeit nehmen muss, so lange daran herumzudenken, sodass das Nein am Ende doch ein Ja wird? So nach dem Motto, das ist einfach nur eine Sache der Interpretation oder der Kultur oder der Sprache oder der Hermeneutik. Es steht zwar da Nein oder es steht zwar da ein Gräuel, aber in Wirklichkeit ist was anderes gemeint. Könnte ja Biliam auch machen in diesem Moment. Und dann wird aus seinem Nein plötzlich ein Ja. Und der Herr hat sie dahin gegeben. Heißt das dann, dass der Herr das akzeptiert und gut heißt? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Kommt euch diese Frage bekannt vor? Steht das wirklich geschrieben? Ich meine, mit dieser Frage hat die Schlange Eva in die Irre geführt. Weil die Frage lautete ja am Anfang, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft gar nichts essen von dem, was hier wächst? Hat ja Gott nie gesagt. Hat ja Gott nie so gesagt. Aber Eva lässt sich auf dieses Gespräch ein. Lässt sich auf diese Argumentation ein. Und wird dadurch in die Irre geführt. Und sie fällt. Und zieht ihren Mann mit. Und wir leiden bis heute unter diesen Konsequenzen. Oh, mögen wir doch dem Herrn vertrauen, dass sein Nein das Beste für uns ist. Und dass sein Ja auch das Beste für uns ist. Und dass wir es nicht umdeuten müssen. Vertraut Biliam seinen Gott, dass das, was Gott gesegnet hat, auch gesegnet bleibt und dass Biliam nichts daran ändern kann. Ja, dass Biliam mit diesem Lohn, der ihm da in Aussicht gestellt wird, dass er am Ende damit nicht wirklich was anfangen kann. Was bringt ihm denn, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein ewiges Leben verliert? Was bringt das? Hier ist doch alles nur fürs Feuer. Das hat doch hier keinen Ewigkeitswert. So hing Biliam auf beiden Seiten. Er hatte Gott ganz klar verstanden. Wie gesagt, das war keine Frage der Hermeneutik. Gottes Wort war klar und deutlich. Es war ein Nein. Aber als die Boten wiederkommen, Der hätte ja Bileam schon gleich sagen können, na, warum kommt ihr noch einmal und fragt noch einmal? Ich habe doch meinen Gott schon gefragt und mein Gott hat doch schon klar geantwortet. Also diesen Weg, diesen Aufwand, diese Kosten, das hättet ihr euch sparen können. Ihr könnt gerne noch mal eine Nacht hier verbringen, aber Gott wird seine Meinung nicht ändern. So hätte er sagen können. Und der Anfang, als die Boten kommen, dort ab Vers 15, klingt auch fast schon so. Wir haben den Text ja gehört in der Textlesung. Ja? Vers 18, selbst wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gebe, so könnte ich doch den Befehl des Herrn meines Gottes nicht übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Und dann knickt er ein. Wahrscheinlich haben sie wieder einen Lohn in ihren Händen. Und diesmal sind es ja noch bedeutendere Fürsten, die ihm hier Ehre erweisen. Und überleg mal, was er sagt. Ja, selbst wenn Balak mir sein ganzes Haus voll Gold und Silber gäbe, was wäre das für ein Riesenschatz? Klingt wie ein Nein. Und doch knickt er ein. So bleibt auch hier über Nacht. Ich möchte noch einmal meinen Gott fragen. Ich füge hinzu. Vielleicht ändert ja Gott seine Meinung. Vielleicht kann ich ihn ja überreden. Vielleicht war dieses Nein ja nur damals, und inzwischen ist Zeit vergangen und heute ist es ein Ja. Und so fragt der Gott in der Nacht. Und Gott kommt zu ihm, Vers 20 in der Nacht. Und dann lesen wir hier, ich lese nach der Schlachterbibel, vielleicht habt ihr Lutherbibel, Elberfelder und so weiter, vielleicht auch andere Sprachen. 4. Mose 22, 20, da kam Gott in der Nacht zu Bileam und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mach dich auf und geh mit ihnen. Doch nur das, was ich dir sagen werde, nur das darfst du tun. Ups, hat Gott seine Meinung geändert? Ist aus diesem Nein plötzlich ein Ja geworden? Also spätestens hier wundern wir uns wahrscheinlich über Gott, weil in Vers 12 hat er doch ganz klar Nein gesagt. Dann kommt Vers 20, das klingt nach einem Ja. Dann kommt aber Vers 22, wo es dann heißt, aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er ging. Ja, was jetzt? Darf er gehen oder darf er nicht gehen? Und wenn man dann noch weiter lesen in Vers 32, da wird ihm ganz klar angekündigt, dass sein Weg ins Verderben führt. Was machen wir hier mit Vers 20? Natürlich, wir können den Urtext schauen und uns die Frage stellen, ist das korrekt übersetzt? Ja, es ist so möglich, das zu übersetzen. Ich gebe aber auch noch eine andere Möglichkeit. Es gibt ja vom Alten Testament eine griechische Übersetzung, die Septuaginta, vielleicht schon mal gehört. Der griechische Text drückt es eher in der Gegenwart aus. Wenn man das übersetzen möchte, was dort in der Septuaginta steht, in Numeri 22 und dort Vers 20, dann wäre das wörtlich so, wenn diese Menschen dich rufen, Anthropos steht dort, oder Männer, ja, wenn diese Männer dich rufen, so steh auf und folge ihnen. Nicht, wenn sie gekommen sind, um dich zu rufen, sondern wenn sie dich rufen. Macht das einen Unterschied? Klingt ein bisschen anders? Wo, ich denke schon. Wenn diese Menschen dich rufen. Ich mache einen Vorschlag. Vielleicht so, Bileam. Okay, du kommst zu mir und möchtest noch einmal ein Zeichen. Ich gebe dir ein Zeichen. Wenn die Männer dich rufen, ich füge hinzu, morgen früh, ist ja in der Nacht, okay? Wenn sie dich rufen, dann steh auf und geh mit ihnen. Und achte darauf, dass du nur das machst, was ich dir sage. Dass du nur das tust, was ich dir sagen werde. Und Bileam wacht früh auf. Und was ist passiert? Er schaut schnell nach den Boten. Haben die Boten ihn gerufen? Nein, haben sie nicht. Die haben nämlich ihre Sachen gepackt und sind schon Richtung Heimat gegangen, weil die sich gedacht haben, denn wenn die letzten Boten auf diese Art und Weise schon nach Hause geschickt wurden, dann wird doch sein Gott nicht seine Meinung ändern. Der wird uns doch eh wieder nach Hause schicken. Also was müssen wir da jetzt warten? Was müssen wir ihn da fragen? Und haben ihre Sachen gepackt und sind gegangen. Und so kommt es, dass der Bileam in jetzt großer Eile seine Eselin fertig macht und den Fürsten der Moabiter hinterhergeht. Und darum kommt dann nämlich auch diese Geschichte, wo dann jedes Mal die Eselin ihn da zurückhalten will und am Ende dann noch einklemmt und liegen bleibt. Und deswegen ist der Bileam mit so im Stress, weil er die einholen will. Ist nur ein Vorschlag. Weil Gottes Zorn entbrennt, dass er geht. Er hätte zu Hause bleiben sollen. Er hätte zu Hause bleiben sollen. Das Wort Gottes war klar. Aber er wollte nicht. Er wollte unbedingt gehen, weil er dachte, er braucht das, diesen Auftrag, diesen Lohn, diesen Ruhm, diesen Rang, diese Anerkennung. Wenn, was will denn Gott machen? Was will denn Gott machen, wenn er hat uns einen freien Willen gegeben? Und in vielen Dingen offenbart er uns klar und deutlich, was richtig und was falsch ist. Wir haben sein Wort, da steht es doch drin. Wir dürfen doch sein Wort auch beim Wort nehmen. Und was hat denn der Mensch davon, wenn er Gottes Wort verdreht und sich herauspickt, wo er dann denkt, aber es ist eigentlich so gemeint. Sagt Gott ja, aber wir denken, es ist ein Nein. Was will Gott dann machen? Er lässt uns gehen. Aber er lässt uns nicht im Stich. Er lässt den Bileam gehen. Aber er lässt Bileam nicht im Stich. Er schickt mit dem Bileam den besten Mann, den er zur Verfügung hat. Das ist der Engel des Herrn, Vers 22. Der Engel des Herrn möchte ihn ganz klar davon abhalten, dass er geht. Dass er das Ziel erreicht. Ein interessantes Wort, was hier im Urtext verwendet wird. Und ich hoffe, ihr könnt mich da jetzt richtig verstehen. Weil der Name Satan nämlich bedeutet, sich jemanden in den Weg zu stellen und daran zu hindern, das Ziel zu erreichen. Dieses Verb wird nämlich hier in diesem Text verwendet. Der Engel des Herrn stellt sich ihm in den Weg. Und da steht im Urtext im Hebräischen das Wort Satan. Er will nicht, dass er geht, weil er selbst in sein Verderben läuft. Und Bileam treibt seinen Eseln an. Er treibt sie an. Und jetzt werden die Rollen getauscht. Spannend in der Geschichte. Normalerweise ist doch der Prophet derjenige, der den Herrn sehen kann. Jetzt kann die Eselin den Herrn sehen und Bileam ist blind. Dreimal weicht sie aus, um ihn zu schützen. Wäre sie nicht ausgewichen, der Engel sagt es am Ende, Bileam wäre nicht am Leben geblieben, aber die Eselin wäre am Leben geblieben. Die Eselin schützt Bileam. Der sieht das nicht, der kriegt es nicht mit. Am Ende steht er da und trischt auf seine Eselin ein. Und sie fragt ihn, warum tust du das? Ich meine, spätestens hier müssen wir uns fragen, wer der eigentliche Esel ist. Wer treibt denn Mutwillen mit wem? Wer ist seinem Herrn ungehorsam? Wer? Die Eselin, die ihm das Leben retten will? Oder der Bileam, der unbedingt das haben will, obwohl Gott gesagt hat, das schadet dir. Tu das nicht. Bleib zu Hause. Da bist du sicher. In diesem Moment redet er mit seiner Eselin und kriegt nicht einmal mit, dass er mit einem Tier redet. Spannend. Es hätte ihm ja auffallen können, oder? Jetzt rede ich mit meinem Tier. Die fragt mich, warum ich ihn schlage. Kriegt er nicht mit. Er redet einfach mit ihr. Er diskutiert mit ihr. Ja, weil du Mutwillen mit mir treibst. Am Ende gehen ihm die Augen auf. Und er sieht auch den Engel des Herrn. Und er kann mit ihm reden. Und er kriegt noch einmal ganz klar mit. Gott will nicht, dass er geht. Aber er will unbedingt gehen. Und so lässt ihn Gott gehen. Ja, er geht dann mit. Er versucht dann jedes Mal, einen Fluch auszusprechen, aber dieser Fluch wird gedreht in einen Segen. Gott hat es ja gesagt, was gesegnet ist, das kannst du nicht ändern. Ja, von wegen, wen du segnest, der ist gesegnet und wen du verfluchst, der ist gesegnet. Bileam hat das nicht in seiner Hand. Es ist das Wort Gottes. Und jedes Mal ist er auch, so wird uns das hier beschrieben, unter Inspiration spricht er Worte aus, eine wunderschöne Verheißung. Ihr könnt das ja mal lesen, dort in Kapitel 23 und Kapitel 24. Wunderschöne Verheißung dort in Kapitel 24, Vers 17. Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Eine Verheißung, die ja dann diese Weisen im Morgenland wiederfinden und die Sterne beobachten und dann sehen, ah, da ist ein Stern. Das waren die Engel, die den Hirten begegnet sind. Und dann machen die sich auf den Weg, um dieses neugeborene Kind, um diesen König anzubeten. Wunderschöne Geschichte, aber mit einem tragischen Ende. Was ist aus Bileam geworden? Was ist aus Bileam geworden? Na, wenn wir weiterlesen, hier in Kapitel 4, in Numeri, also 4. Mose, Kapitel 25, da hat der Bileam echt eine katastrophale Idee. Die Idee ist, feiert mal einen Gottesdienst so ungefähr. Und lasst das Volk Israel wissen, dass ihr einen Gottesdienst feiert. Aber so ein Gottesdienst, der wie ein Fest ist, mit viel Musik und mit Tanz und mit Essen und so. Und sorgt dafür, dass eure Frauen dort sind. Und alles andere überlasst ihr seinen natürlichen Lauf. Den Lauf der Sünde. Und so wird es hier beschrieben in Kapitel 25, kurz und knapp, dass Israel sich dort in Sittim niederließ und das Volk fing an, Unzucht zu treiben. Mit wem? Den Töchtern der Moabiter. Unzucht hier ganz klar ein Wort für sexuellen Umgang außerhalb dem geschützten Rahmen der Ehe. Und das führt zu einer Plage. Vers 9, wo 24.000 sterben. Wer hatte diese Idee? Wer hatte diese Idee? Es war der Bileam. Wir können ein paar Texte noch lesen. In 5. Mose Kapitel 23, also Deuteronomium 23, dort der Vers 4, da wird ganz klar gesagt, dass bis zur 10. Generation kein Moabiter in das Volk Israel kommen soll. Warum? Na, weil sie den Bileam angeworben haben. Und in Vers 5 dort wird uns gesagt, dass der Bileam den Lohn genommen hat. Er hat ihn bekommen. In weiteren Texten, dort in 4. Mose 31, also Numeri 31, da sind wir ja schon in dem Buch, also nur einige Kapitel nach diesem Ereignis dort in Vers 8, da wird uns hingewiesen, dass es dann zu einem Krieg gekommen ist gegen die Midianiter. Die waren ja nicht verwandt mit, zumindest nicht so eng, mit dem Volk Israel. Und da wird uns dann gesagt, dass sie auch Bileam, den Sohn Beors, mit dem Schwert erschlagen haben. Also was hat ihm dann nun genutzt? Er wurde erschlagen. Andere Texte erzählen uns diese Geschichte auch. In Josua 13, Vers 22 wird darauf hingewiesen. Im Neuen Testament, den Text können wir uns auch noch schnell anschauen, dort in 2. Petrus, Kapitel 2, bei dem Petrusbrief, da wird Bileam ein Bild für diejenigen, die den geraden Weg verlassen und den Lohn der Ungerechtigkeit lieben. Lesen wir das mal. 2. Petrus 2, Vers 15. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 15. Dort heißt es hier, weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen. Bezieht es hier auf diejenigen, die also den Weg des Glaubens, das Evangelium erkannt haben und den Weg verlassen. Sie sind in die Irre gegangen. Sie sind dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, gefolgt, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Das ist das, was übrig bleibt. Er liebte den Lohn der Ungerechtigkeit und hat dadurch sogar andere in die Irre geführt. Und in Offenbarung Kapitel 2, Vers 14, da sind wir ganz am Ende der Bibel, da taucht er wieder auf. In Offenbarung 2, Vers 14. So, diese dritte Gemeinde, Gemeinde Pergamos. Vers 14, Offenbarung 2, Vers 14. Aber ich habe ein weniges gegen dich, sagt hier der Herr Jesus Christus. Dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten. Und was war jetzt diese Lehre Bileams? Der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So baut sich die Geschichte zusammen. Der Bileam, ein Prophet des Herrn, zu dem der Herr auch geredet hat durch Träume und Visionen, wollte aber auch den Lohn, den Profit, diese Welt, die Begierden dieser Welt. Und er hat sich hingegeben und Gott hat ihn dahin gegeben. Und es war am Ende zu seinem eigenen Untergang. Nun, wenn wir wissen wollen, wo der richtige Weg ist, Gott wird es uns zeigen. Sein Wort ist voller Prinzipien, da können wir es erkennen. Und während wir mit ihm wandeln, dürfen wir darauf vertrauen, dass er uns niemals im Stich lässt, sondern dass er uns immer in alle Wahrheit leitet. Das kann auch bedeuten, wenn du unterwegs bist, dass du dir mal den Fuß brichst und dann wunderst du dich. Aber vielleicht sollte das nicht der Weg sein. Das kann bedeuten, dass dein Drahtesel einen Platten bekommt. Mag sein, dass du ihn vielleicht dafür trittst. Er wird nicht mit dir reden wahrscheinlich. Aber vielleicht sollst du nicht diesen Weg fahren. Das kann auch bedeuten, dass dein Auto eine Panne hat und du kommst nicht mehr weiter. Was dann? Dem Auto eine Beule verpassen? Nein, wahrscheinlich eher eine Delle. Bringt's das? Das kann auch bedeuten, dass du vielleicht im WWW-Web unterwegs bist. Kommst auf gewisse Seiten. Plötzlich stürzt das Programm ab. Plötzlich ärgerst du dich über Windows und willst es aus dem Fenster schmeißen. Vielleicht sollen all diese Dinge ein ganz klarer Hinweis dafür sein, dass du auf dem falschen Weg bist. Kann Gott sowas machen? Kann er unseren Esel zum Sprechen bringen? Und möchte er uns dadurch die Augen öffnen, dass der Weg, auf dem wir unterwegs sind, ins Verderben führt? Oh, mögen wir doch das rechtzeitig erkennen. Mögen wir uns doch dafür entscheiden, das zu tun, was ihm die Ehre gibt, im Vertrauen darauf, dass sein Wille immer das Beste für unser Leben ist. Mögen wir Ja sagen, wo er Ja sagt, und Nein sagen, wo er Nein sagt. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.